Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gibt sich dieser Tage als Macher in Sachen künstliche Intelligenz und hat zum großen Gipfel nach Paris geladen. Wir fragen, ob Kultur und geistiges Eigentum dabei unter die Räder geraten. Außerdem suchen wir den Auftritt des Rappers Kendrick Lamar bei der Halbzeitshow des Super Bowl nach versteckten politischen Botschaften ab. Und wir berichten über den Roman Innerstädtischer Tod von Christoph Peters, gegen den eine einstweilige Verfügung erwirkt werden soll. Mit einer großen Konferenz zum Thema KI will der französische Präsident Emmanuel Macron noch einmal in die Offensive gehen. Die Gästeliste klingt hochrangig. Bundeskanzler Olaf Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, US-Vizepräsident J.D. Vance und Indiens Premierminister Narendra Modi besuchen unter anderem den Gipfel. Viele Themen werden angesprochen, zum Beispiel auch die Frage, wie viel Regulierung KI braucht und wie viel Freiraum, damit Europas Unternehmen in diesem Bereich nicht von US-Konzernen und chinesischen Konzernen abgehängt werden. Und auch die Frage wird diskutiert, wem eigentlich das geistige Eigentum gehört, mit der die KI trainiert wird. Für uns beobachtet mein Kollege Moritz Metz den Gipfel, einer der Hosts vom Deutschlandfunk-Podcast KI Verstehen. Hallo.
Hallo.
Präsident Macron gibt sich gern als Macher, als Impulsgeber. Kurz vor dem Gipfel hat er ein, ja, witzig gemeintes Video veröffentlicht, in dem man ihn als Deepfake in zahlreichen Filmklassikern sieht. Wie viele Ergebnisse kann man denn von diesem Gipfel erwarten?
Also ich würde sagen, das war schon einfach ein bisschen Show. Macron inszeniert sich ja gerne auch ein bisschen provokant, sei es als Boxer oder eben hier als Darsteller von zahlreichen Filmklassikern. Das hat aber auch gleich Kritik ausgelöst, weil es eben die Gefahr von Deepfakes verharmlose, normalisiere und diese Deepfakes ja fraglos auch unsere Demokratie gefährden. Aber es muss halt ein bisschen Show dabei sein. Das hat man, glaube ich, in Paris nach dieser glamourösen Olympiaeröffnung letzten Sommer gesehen. Da hat man, glaube ich, ein gesundes Selbstbewusstsein inzwischen. Aber das sollte an dieser Stelle auch gesund sein für Europa, weil das Thema ist wirklich wichtig. Da werden 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, gestern und heute, beziehungsweise Montag und Dienstag, aus rund 100 Staaten. Da sind eben auch Chefs dabei von Microsoft, Google, von OpenAI und die genannten Politikerinnen und Politiker. Und man will anders als bei dieser AI Safety Summit in London im Herbst 2023, auch so ein großes Event, weniger als auf die Risiken als auf die Chancen schauen. Und dann gibt es so 5 Themenbereiche, die Zukunft der Arbeit, Innovation und Kultur, vertrauenswürdige KI, auch im Dienste des Gemeinwohls, Global Governance der KI. Und das sind natürlich jetzt alles so Buzzwords und genauso kann man auch nicht genau wissen, wie viel man jetzt von diesem Gipfel erwarten kann. Ich glaube, man muss einfach mal schauen. Es ist natürlich auch das Bedürfnis hoch, sich dann dort auszutauschen. Dann werden wahrscheinlich die Hintergrundgespräche wichtig sein, die dort stattfinden von diesen ganzen hochkarätigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und die Lobby, die dort stattfindet. Und das sind Termine, von denen wir relativ wenig mitbekommen.
Ja, wie schade. Was sind denn für Programmpunkte oder Äußerungen oder auch Ergebnisse für die Öffentlichkeit da bestimmt?
Also es gab schon vorher imposante Zahlen, die verkündet wurden. Macron hat angekündigt, 109 Milliarden Dollar will man in eine KI-Initiative stecken, davon 30 bis 50 Milliarden Euro. Das ist 4 bis 7 Mal so viel, wie der Berliner Flughafen über all die Jahre gekostet hat. Für ein Rechenzentrum, das sind die Vereinigten Arabischen Emirate, die da richtig viel Geld reinpumpen. Man redet nicht so viel vielleicht über das Klima und die Energie, wo dann diese Rechenzentren mit betrieben werden. Also es geht aber oft schon viel um Geld und Ankündigungen. Man will in Frankreich mehr investieren in Ausbildung für KI, auch an Schulen soll es KI-Kurse geben. Und dann hat auch das französische KI-Startup Mistral neue Kooperationen angekündigt, zum Teil auch mit Rüstungsfirmen. Es soll ein KI-Campus entstehen, einer der größten in Europa und so weiter. Und dann auch noch ein großes Ding, das ist die EU AI Champions Initiative. Und das sind 60 Konzerne wie Airbus, Porsche, Mercedes, Siemens, Deutsche Bank, Spotify, also Digitalfirmen auch dabei. Und die wollen 150 Milliarden Euro von Investoren einsammeln und in europäische KI pumpen, auch da natürlich stark Lobby machen. Und da weiß man, dass da auch eins dieser Hinterzimmergespräche dann stattfinden soll mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das ist dann einer dieser Hinterzimmer-Talks, da geht es dann um Regulierung von KI.
Schafft denn dieser Gipfel nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit für die Branche? Also KI ist ja täglich in den Medien, aber es heißt immer, die KI übernimmt quasi übermorgen. Aber was das genau heißt, bleibt dann so ein bisschen vage.
Ja, also es wird inzwischen schon konkreter, was KI wirklich übernehmen könnte. OpenAI spricht nicht nur OpenAI von den KI-Agenten, die für uns immer mehr Aufgaben übernehmen. Sam Altman, der Chef von OpenAI, war ja gerade in Berlin, hat Deep Research vorgestellt. Das ist ein Tool, das vielleicht auch mal eine halbe Stunde recherchiert, aber dann quasi eine Masterarbeit ausspuckt. Also es kommen schon immer mehr Sachen und natürlich geht es insgesamt so um dieses europäische, dass Europa am Ball bleibt, was KI angeht, wo die Chinesen mit dem Projekt DeepSeek jetzt weit gekommen sind, die USA mit Stargate 500 Milliarden investieren wollen, also sehr viel Geld. Es geht jetzt dann auch aber mehr um KI fürs Allgemeingut in Europa beispielsweise. Und da hat sich eine Initiative angekündigt, Current AI. Die wollen vertrauenswürdige KI schaffen, die transparenter und sicher ist. Was da aber dann an Geld zusammen ist, sind halt keine 150 Milliarden, sondern nur 2,5 Milliarden, die da zusammenkommen sollen.
Im Vorfeld dieses Gipfels haben 30.000 Kulturschaffende in Frankreich einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie ihre Sorge vor dem Einsatz von KI zum Ausdruck gebracht haben. Spielt Kultur auch eine Rolle auf dem Gipfel?
Also im Vorfeld gab es ein Kulturwochenende für die Öffentlichkeit in Paris, wo in verschiedenen Museen und Galerien viel KI-Kunst gezeigt wurde, verschiedene Ausstellungen, wie man mit KI kreativ sein kann. Das ist schon sehr wichtig. Nicht erst seitdem wir die Fazitreihe KI und die Zukunft der Kunst gehört haben, da verändert natürlich KI auch ganz vieles. Sonst geht es eher, denke ich, schon um Business und Politik mehr. Andererseits haben sich aber auch dann wieder, sagen wir Politik, 40 internationale Kulturorganisationen zusammengeschlossen, um auch mehr Urheberrechte zu sichern für Künstlerinnen und Künstler, mehr Garantien und Regeln gefordert, dass es eben keine, und die sagen, es wird keine ethische KI geben ohne die Genehmigung der Rechteinhaber.
Noch ganz kurz, heute haben Verdi und die Schauspielgewerkschaft Bundesverband Schauspiel e.V. mit der Produktionsallianz gemeinsam Bedingungen zum Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz in Filmproduktionen vereinbart. Genau darum ging es ja auch im Hollywood-Streik vor etwa anderthalb Jahren. Was steht denn in diesem Tarifabschluss?
Auch da geht es darum, wie die Rechte von Kreativen gesichert werden können. Zum Beispiel eben, dass SchauspielerInnen nicht mehr digital repliziert werden können, ohne dass ihre Einverständnis dafür vorliegt. Und das ist so ähnlich, manches ist dann so ähnlich wie auch das, was in Hollywood 2023 erstritten wurde. Aber das ist ein bisschen flexibler gestaltet, dieser Vertragsabschluss. Das heißt, das wird jedes halbe Jahr nochmal evaluiert und ist damit nicht ganz so streng, sondern ein bisschen dynamischer.
Moritz Metz über den KI-Summit in Paris und was sich in der deutschen Filmbranche in Sachen KI tut. Herzlichen Dank. Wer den Super Bowl letzte Nacht in New Orleans gewonnen hat, ist aus der Perspektive jenseits der USA vielleicht nicht ganz so entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, dass in der Halbzeitshow des Super Bowl die US-amerikanische Musikindustrie immer wieder zeigt, wer in der Unterhaltung weltweit die Maßstäbe setzt. Dieses Mal ist Rapper Kendrick Lamar aufgetreten. The revolution about to be televised. You picked the right time, but the wrong guy. The revolution about to be televised. You picked the right time, but the wrong guy, rappt Kendrick Lamar hier in der Super Bowl Halbzeitshow. 11 Songs hat er performt. Unterstützt wurde er von der Sängerin SZA, Tennis-Ikone Serena Williams und vom Schauspieler Samuel L. Jackson, der als Allegorie Uncle Sam verkleidet war und einige ironische Kommentare zwischen den Hits einwarf. 100 Millionen Zuschauer weltweit haben sich das angesehen und uns interessiert jetzt natürlich hier ein Fazit, wie politisch diese Halbzeitshow war und wie vollgepackt mit Codes und Anspielungen. Die Soziologin, Kommunikationswissenschaftlerin und Autorin Natasha R. Kelly hat sie gesehen. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ja, die Show war so dicht, alle paar Sekunden ist was Neues passiert, aber vielleicht können wir ja gemeinsam versuchen, sie etwas zu beschreiben im Radio. Kendrick Lamar hatte eine Jeans-Schlaghose an und eine Lederjacke und eine diamantbesetzte Kette, an der ein A hing. Und umgeben war er von Tänzerinnen und Tänzern, die in den Nationalfarben gekleidet waren, weiß, blau und rot. Und alles war in ein, also wie ich fand, recht trostloses graues Licht getaucht, das mich so an einen Gefängnishof erinnert hat oder vielleicht auch an einen schlecht beleuchteten Basketballplatz. Was würden Sie sagen?
Ja, ich glaube tatsächlich eher an den Vierteln in L.A. in Camden, wo er wohnt, ja, dass da genauso düster ist tatsächlich mit Beton, Basketballplätzen und alles, was dazugehört. So würde ich das interpretieren.
Also diese Gefängnisassoziation eher nicht?
Hatte ich jetzt nicht direkt auf den ersten Blick, nee. Gerade auch am Anfang, als sie aus der Buick ausgestiegen sind, aus dem Auto, was ja tatsächlich ein repräsentatives Auto für Compton, für LA steht, für Freiheit, ein Symbol. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr Leute aus diesem Auto rauskamen, als hätte er seine ganze Clique mitgebracht. So. Mhm.
Ich hatte manchmal das Gefühl, also es waren ja rote Tänzer teilweise, aber durch dieses funzelige Licht wirkten die manchmal so orange. Und da habe ich mich so an die Inhaftierten von Guantanamo erinnert gefühlt. Aber vielleicht habe ich da auch zu viel reininterpretiert.
Nee, ich glaube, es war wirklich Red, White and Blue. Also das war definitiv die USA-Flagge. Und er selbst war ja auch in Red, White and Blue gekleidet. Ne? Also mit seiner Baseballjacke und so weiter, aber auch trotzdem in den Farben. Das fand ich halt auch total interessant, dass sie auch eine Aussage, wir repräsentieren auch Amerika, aber eben halt auch auf unsere Art.
Ja, und es gab auch, wenn ich richtig geguckt habe, keine einzige weiße Person auf der Bühne, oder?
Nee, habe ich auch nicht gesehen.
Ist das schon ein Statement?
Das ist definitiv ein Statement. Ich glaube, dass es wirklich darum ging, ein political statement zu machen. Das ist natürlich von Anfang bis Ende durchinszeniert worden. Und die politische Botschaft ging auch direkt an Trump, der ja auch anwesend war, der ja auch seinen Angriff auf Black and Brown Communities gestartet hat. Das glaube ich schon, dass das gewollt war, definitiv. Ja.
Samuel L. Jackson war als Uncle Sam verkleidet, als diese Allegorie. Eigentlich normalerweise ist der Uncle Sam weiß. Jetzt war es aber eben Samuel L. Jackson. Und er hat Kendrick Lamar immer wieder gewarnt, er soll nicht so sehr Ghetto sein, nicht zu laut. Amerika möge es eher lieb. Und dann hat natürlich Kendrick Lamar genau das Gegenteil gemacht und zum Beispiel seinen Schmähsong Not Like Us performt, indem er dem Rapper Drake vorwirft, pädophil zu sein. Aber trotzdem so insgesamt, wie unruhig oder frech war denn diese Show? Also ich hatte das Gefühl, man kann das eigentlich auch alles übersehen, wenn man möchte.
Ich glaube, dass man die Codes auf jeden Fall verstehen muss, um es zu verstehen, was die Botschaften im Einzelnen waren, definitiv. Ob Donald Trump das verstanden hat, das wage ich zu bezweifeln, muss ich ehrlich sagen. Also Samuel L. Jackson war einfach großartig, muss ich sagen. Der hat diese Überleitungen gebracht, als eben der personifizierte Uncle Sam, der wirklich stellvertretend für die US-Regierung steht, aber gleichzeitig auch für den Aufseher, der ja auch immer schwarz war. Also von daher ist der Uncle Sam jetzt als schwarzen Person darzustellen, fand ich jetzt gar nicht so verkehrt oder gar nicht so schräg, weil es ja eigentlich immer einen in der Community gab, der sozusagen der Verräter oder der Snitch war. Das hat er auch perfekt gespielt.
Der das quasi schon so diese Kritik schwarzen Dasein oder den Rassismus schon verinnerlicht hatte.
Ganz genau, den internalisierten Rassismus und diesen Aufruf, sich eigentlich genauso zu verhalten wie den weißen Mann. Nicht zu Ghetto, nicht zu laut, nicht zu rücksichtslos. Das ist ja in der Figur ja perfekt gelungen.
Vorher gab es auch die Information, oder das hat Schlagzeilen gemacht, dass dieser Schriftzug End Racism, den man normalerweise auf dem Rasen lesen konnte, dass der weggenommen worden war und dann zu Choose Love geworden ist. Also ich persönlich fand, dass End Racism immer schon so ein etwas nichtssagender Ausruf war im Sport. Also was heißt das eigentlich dann konkret? Aber offensichtlich ist der jetzt auch schon zu viel in den USA heute.
Ich habe mich tatsächlich gefragt, wer es geändert hat. Kam das von Trump? Das weiß ich jetzt gar nicht. Oder ist das ein Teil der Bühnenshow gewesen?
Nein, das war eine Entscheidung der NFL, glaube ich. Und das war vermutlich, ja, wie kann man das deuten, vorauseilender Gehorsam.
Ja, also wenn es nach den Republikanern geht, existiert ja kein Rassismus, kein Ismus irgendeiner Art, obwohl sie es jeden Tag praktizieren, ne, seitdem Trump auch wieder gewählt ist. Von daher wundert mich das auch nicht.
Kendrick Lamars Track All Right ist zur Hymne der Black Lives Matter Bewegung geworden. Er hat auch als erster Rapper den Pulitzer-Preis gewonnen. Und in seinen Texten geht es auch um die afroamerikanische Identität. Wie viel davon haben Sie in dieser Bühnenshow gesehen?
100%. Also er hat wieder den Hip-Hop zum Hip-Hop gemacht. Also Hip-Hop war schon immer eine politische Bewegung. Es war schon immer revolutionäre Musik. Es kommt von der Straße, von schwarzen Personen. Und ich finde, er ist einer der wenigen aktuellen Hip-Hopper, die das wirklich noch leben auch. Das hat man gestern wirklich durch und durch gesehen.
Manchmal gab es ja danach, nach dieser Super Bowl-Halbzeitshow, Zoff mit dem konservativen Amerika, weil zu viel Haut gezeigt wurde. Das war jetzt gar nicht der Fall. Es war eine sehr züchtige Show, würde ich sagen. Aber das hat vielleicht auch mit den Anfängen des Hip-Hop zu tun. Also die Anzüge der Tänzerinnen und Tänzer haben mich so daran erinnert, an die 80er Jahre, wo das noch nicht so sexualisiert war, der Hip-Hop, würde ich jetzt
absolut
sagen.
Ja. Ganz genau, wo es wirklich noch um Inhalte, um Botschaften, um Entertainment auch ging. Ne? Genau darum auch Black Culture zu verbreiten.
Das heißt, wir müssten jetzt alle ein bisschen Textexegese betreiben und uns wirklich mit den Texten von Kendrick Lamar auseinandersetzen, um zu verstehen, was er da gestern performt hat.
Nicht nur die Texte, ich glaube die Symbolik allgemein, da steckte ja sehr viel mehr noch drin. Ne? Also als Serena Williams kam und ihr Shuffle gemacht hat, der Tanz hat ja auch eine ganz konkrete Bedeutung auch. Sie kommt ja auch aus Camden, aus L.A. Das ist ja im Prinzip auch ein klares Statement gewesen. Die Art, wie sie im Prinzip die US-amerikanische Flagge getanzt haben, wenn ich das so sage, oder inszeniert haben, aber Kendrick Lamar als einziger sich nicht eingereiht hat. Das war ja auch super wichtig. Ne? Das war ja auch eine Form des Widerstandes auch, was da drin steckte. Ne? Ja, ich bin ein Teil davon. I am also the American, I'm the African American, aber ich werde mich nicht beugen. Ne? Also das fand ich auch super inszeniert. Ne? Mit einfachen Mitteln, also so eine Punktlandung gesetzt, fand ich großartig.
Das war mir gar nicht aufgefallen, aber was ich in dieser American Flag Szene gesehen habe, war, dass die irgendwie so, wie soll ich das nennen, die haben so getanzt, die Köpfe so hin und her genickt und man hatte das Gefühl, das wirkt so traurig, also wie so ein Abgesang auf diese Flagge.
Ich würde eher sagen mechanisch, ne? Also sehr motorisiert, vereinheitlicht, homogenisiert. Ne? Das war eher so das, was ich da hinein interpretiert habe. Also wir sollen ja alle gleichgeschaltet werden, wenn es nach Trump geht. Und Kendrick war der Einzige, der sozusagen aus der Reihe tanzte und seine Revolution in den Fernseher gebracht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Das singte er auch, sagte er auch.
Ich glaube, ich muss die Show nochmal nachgucken. Wie politisch war die Super Bowl-Halbzeitshow? Die Soziologin und Kommunikationswissenschaftlerin Natasha R. Kelly hat sie für uns dekodiert. Dankeschön dafür.
Sehr gerne.
Beim Landgericht Hamburg ist vor wenigen Tagen ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingegangen, um den Roman Innerstädtischer Tod von Christoph Peters verbieten zu lassen. Der Galerist Johann König und seine Frau sehen ihre Persönlichkeitsrechte verletzt. Michael Köhler berichtet.
Das Buch spielt am 9. November 2022 und steht im Zeichen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Der vielversprechende junge Künstler Fabian Kolb soll seine erste Einzelausstellung beim angesagtesten Berliner Galeristen mit Namen Konrad Raspe bekommen. Zur Ausstellungseröffnung reist auch Fabians Familie vom Niederrhein an, darunter ein tonangebender Rechtspopulist aus dem Deutschen Bundestag. Künstler Fabian fragt sich, ob er das alles mitmachen soll, wissend, dass sein Galerist mit dem Vorwurf sexueller Übergriffe auf Mitarbeiterinnen konfrontiert ist. Der Roman wurde von der Kritik bislang hoch gelobt. Es geht darin kurz gesagt um Politik, Medien und Kunstmarkt, um Ukraine-Krieg, Rechtspopulismus, MeToo und die Rolle des Künstlers. Zugleich ist der Roman bis in die Figurenkonstellation hinein ein Spiel mit einer gut bekannten literarischen Vorlage. Wolfgang Köppens Roman »Der Tod in Rom« aus dem Jahr 1954. Jetzt zum Antrag auf einstweilige Verfügung. Im fiktiven Galeristen-Ehepaar Eva Christin und Konrad Raspe glaubt sich nun das reale, international tätige Berliner Galeristen-Ehepaar Lena und Johann König wiederzuerkennen und sieht sich unvorteilhaft wiedergegeben. Deshalb hat am 4. Februar die Berliner Anwaltskanzlei Schachz und Bergmann im Auftrag der Galeristen beim Landgericht Hamburg eine umfangreiche einstweilige Verfügung beantragt. Einfacher gesagt, um Verbot des Romans ersucht. Der Luchterhand Literaturverlag hat umgehend widersprochen. Die Frist für die Bewilligung oder Ablehnung läuft morgen ab. Dann entscheidet sich, ob der Roman verboten wird. Der Antragsteller listet auf mehreren Seiten Zitate aus dem Roman auf, die er als seine Persönlichkeitsrechte verletzend einstuft. Darunter beispielhaft dies.
Alle träumen davon, von Konrad ausgestellt zu werden. Selbst die, die sein Portfolio konventionell oder kommerziell finden, ihn für misogyn, toxisch, für übergriffig halten, würden ihre Vorbehalte sofort vergessen, wenn er ihnen eine Ausstellung anböte. Arschkriecherei ist in der Kunstszene noch weiter verbreitet als Neid und Missgunst.
Und weiter?
Eva-Christine Raspe. Sorry, wenn ich vorhin etwas unfreundlich war. Es galt nicht dir. Nur zu deiner Info, morgen erscheint eine große Geschichte in der Hauptstadtzeitung, in der mehrere Frauen Konrad sexuelle Belästigung vorwerfen. Das musste ich erst mal mit ihm unter vier Augen besprechen. Hoffentlich nichts Schlimmes? Ja, nein, doch, was sage ich Martin jetzt, dass nicht nur Priester, sondern auch Galeristen sich sexuelle Verfehlungen leisten? Konrad Raspe zum Beispiel? Dass darüber morgen ein Artikel erscheint, was eine absolute Katastrophe für meine Ausstellung ist, auch für mich persönlich. Die Leute werden mich nicht nach meinen Objekten fragen, sondern stattdessen wissen wollen, wie ich mich zu den Anschuldigungen stelle, ob ich unter diesen Umständen nicht eigentlich meine Arbeiten aus der Galerie zurückziehen, die Zusammenarbeit aufkündigen müsste.
Das Gericht wird zwei Dinge klären müssen. Erstens, wie hoch ist der Grad der Erkennbarkeit der realen Personen im fiktiven Roman? Und zwar des klagenden Galeristenpaars König aus Berlin. Und zweitens, erlaubt die Schwere mutmaßlicher Persönlichkeitsrechtsverletzungen eine Einschränkung des Rechtsguts der Kunstfreiheit? Romanautor Christoph Peters zur Frage, ob er die Galeristen kenne.
Nee, ich kenne die nicht persönlich, ich habe die nie persönlich gesehen. Ich war zweimal in meinem Leben in der Galerie, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann zu denen überhaupt gar nichts sagen.
Im anders gelagerten Fall Ezra von Maxim Billa war 2007 eine Grenze überschritten worden. Das Gericht wertete die Persönlichkeitsrechte höher als die Kunstfreiheit. Allerdings handelte es sich bei dem Buch Billas klar um Autofiktion. Die klagende Person damals war eine Privatperson. Keine Figur des öffentlichen Lebens, über die auch aus öffentlichen Quellen oder eigenen Internet-Accounts viel Persönliches bekannt ist. Außerdem liegt eine beträchtliche Fiktionalisierung von Orten und Personen vor. Alter, Aussehen, Verhalten, körperliche Einschränkungen, Eltern, Galerie, persönliche Vorlieben, Ausbildung, Kinder und so weiter. Der Romanfiguren weichen von den realen Antragstellern so erheblich ab, dass von einer Übereinstimmung von Person und Fiktion kaum noch gesprochen werden kann. Die Schutzschrift der Antragsgegnerin hat das mehrseitig und vergleichend aufgelistet. Im Roman trägt der Galerist einen französischen Streifenpulli und kocht am Vorabend der Ausstellungseröffnung für seine Künstler Hummer. Mit dem realen Galeristen hat das nichts zu tun.
Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer diese bretonischen Streifenpullis anhabe, dass ich selber ein leidenschaftlicher bis manchmal peinlicher Hobbykoch bin und irgendwie unter Umständen auch ganz prätentiös dann Dinge irgendwo besorge, die irgendwo gemacht werden. Also da könnte man zum Beispiel auch sagen, das ist eine Art Selbstporträt des Autors als kochender Galerist. Und es gibt ganz, ganz viele solche Szenen, die eigentlich mit mir zu tun haben.
Die im Buchhandel erhältliche Autobiografie des realen Galeristen Johann König lautet »Der blinde Galerist«. Denn Johann König ist aufgrund eines Unfalls im Jugendalter stark sehbeeinträchtigt. Die Romanfigur trägt hingegen nicht mal eine Brille und sieht präzise. Wie die reale Galerie in Berlin, die profanierte St. Agnes-Kirche im betonbrutalistischen Kubusstil, residiert die Galerie im Roman, zwar ebenfalls in einer ehemaligen Kirche, diese allerdings ist ein wilhelminisch-neoromantisches Tonnengewölbe mit preußisch-blauem Sternenhimmel. Rainer Dresen, Justiziar des Luchterhand Verlags.
Christoph Peters ist Träger des Wolfgang Köppen Literaturpreises. Er hat in den letzten Jahren mit seiner Trilogie des gegenwärtigen Scheiterns eine meisterhaft komponierte Hommage an Wolfgang Köppen verfasst und in zahlreichen Interviews die Hintergründe seiner Werkannäherung offengelegt und erläutert. Die sich nun entspinnende erneute Debatte um die Frage, was in Romanen erlaubt ist, könnte deshalb keinen treffenderen Gegenstand und keinen besseren Verteidiger seiner selbst haben als Christoph Peters. Der Luchterhand Literaturverlag sieht der sich anbahnenden Auseinandersetzung mit Gelassenheit, vor allem aber mit großem Stolz auf seinen Autor entgegen.
Michael Köhler über den Roman Innerstädtischer Tod, gegen den der Galerist Johann König und seine Frau gerichtlich vorgehen wollen, weil sie ihre Persönlichkeitsrechte verletzt sehen. Wir haben sie für ein Gespräch angefragt, aber momentan stehen beide für ein Interview nicht zur Verfügung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christiane Abelein.
Erstmals gibt es in der deutschen Film- und Fernsehbranche einen Tarifvertrag, der den Einsatz künstlicher Intelligenz regelt. Darauf einigte sich der Arbeitgeberverband Produktionsallianz mit Verdi und der Schauspielergewerkschaft BFFS. Dem Vertrag zufolge müssen Darstellende künftig ihr Einverständnis geben, bevor mithilfe von KI beispielsweise eine digitale Nachbildung von ihnen erstellt wird. Auch nachträgliche digitale Veränderungen beim Aussehen oder bei der Stimme bedürfen demnach der Einwilligung. Die Regelung hat auch Auswirkungen auf die Bezahlung. Wird ein Schauspieler durch KI ersetzt, muss er für den Einsatz einer digitalen Nachbildung vergütet werden. Die Gewerkschaften fordern ähnliche Vereinbarungen für alle weiteren Kreativen hinter der Kamera. In Ostjerusalem gibt es eine bekannte Buchhandelskette, die sich auf palästinensische Kultur und Geschichte spezialisiert hat. Die palästinensische Besitzerfamilie ist nun in den Fokus der israelischen Polizei geraten. Die Beamten nahmen bei einer Razzia in zwei Filialen des Educational Bookshop zwei Buchhändler fest. Hintergrund ist laut Polizei der Verdacht, dass Bücher mit hetzerischem Inhalt verkauft würden und solche, die Terror unterstützten. Als Beispiel wird ein Malbuch für Kinder genannt, das den Titel From the River to the Sea trägt. Die Parole wird sowohl von Israelis als auch von Palästinensern verwendet, um den jeweiligen Anspruch auf das Staatsgebiet Israels inklusive der palästinensischen Gebiete deutlich zu machen. Der deutsche Botschafter in Israel, Seibert, äußerte sich auf X besorgt. Er kenne die Besitzerfamilie als friedliebende palästinensische Jerusalemer, die offen für Diskussionen und intellektuellen Austausch seien. Die indische Polizei hat dem Popmusiker Ed Sheeran das Mikrofon abgedreht. Der Brite ist gerade auf Tournee in Indien und wollte zwischen seinen offiziellen Auftritten ein Straßenkonzert in der Metropole Bangalore geben. Mitten im Song Shape of You kappte die Polizei die Kabel. Die Begründung? Sheeran habe keine Genehmigung für seinen Auftritt gehabt. Der Musiker widersprach der Darstellung auf Instagram, doch der Innenminister des Bundesstaates Karnataka betonte nochmals, man habe Sheeran keine Erlaubnis für spontane Außenauftritte erteilt, weil es aufgrund der Bekanntheit des Sängers, Zitat, natürlich Chaos geben würde. Sheerans Tour folgt auf Konzerte von anderen Bandgrößen wie Dua Lipa oder Coldplay, die Indien als Markt entdeckt haben. Eine ortsansässige Bank machte das Land gerade als aufstrebenden Faktor im Konzertbusiness aus und nannte als Grund die steigenden Einkommen von Inderinnen und Indern.
Und jetzt kommen wir zu einer Ausstellung eines Fotografen, der zu den bekanntesten und renommiertesten der Gegenwart gehört. Axel Hütte. Im Artmuseum in Remagen in der Nähe von Bonn werden jetzt Landschaftsbilder von ihm gezeigt, entstanden mit einer 25 Kilo schweren Plattenkamera. Axel Hütte ist einer der ersten Studenten von Bernd und Hilla Becher und dementsprechend sind seine Fotografien auch von der sachlich-dokumentarischen Fotografie der Becher-Schule beeinflusst. Jetzt ist er hier in Fazit am Telefon. Guten Abend, Herr Hütte.
Schönen guten Abend, Frau Gorges.
Ihre Bilder sind keine Schnappschüsse, sondern Kompositionen, die mit der Plattenkamera entstehen. Eine Kamera, die ja eigentlich aus der Anfangszeit der Fotografie stammt. Können Sie die Arbeitsweise mit dieser Kamera beschreiben für alle, die so eine Kamera nicht kennen?
Ja, richtig ist, dass das Prinzip der Plattenkamera dahingehend besteht, dass man ein Negativformat hat von 13 x 18 cm. Vorne ist eine hochwertige Optik, die bis zu 4.000 Euro nur die Optik kostet. Mit anderen Worten, es ist ein Präzisionsinstrument für eine Aufnahme, die die höchsten Details hinterher wiedergeben kann. Und das macht den Unterschied, auch wenn sich die Entwicklung bei Smartphones schon, was die Bildqualität angeht, definitiv verbessert hat. aber man kann es nicht vergleichen.
Ah, interessant. Ich hätte jetzt gedacht, eben jeder hat inzwischen so ein Smartphone in der Tasche, wahrscheinlich Sie ja auch. Und was ist dann der Vorteil, wenn man erstmal so eine Plattenkamera mühsam aufbauen muss und auch mitschleppen muss? Aber offensichtlich sind es dann die Details, die Ihnen das dann wert sind, dass Sie dann diese schwere Kamera immer mitschleppen.
Ja, es geht um die Wiedergabequalität. Und wenn man eine Werkgruppe, die auch im Artmuseum zu sehen ist, die Blumenbilder, wenn ich auf die eingehe, das ist mit einer digitalen Kamera aufgenommen, die 16 Bilder übereinander legt. Das Ganze wird zusammengerechnet und so ergibt sich dann ebenfalls, da darf sich aber nichts bewegen, also nur im Innenräumen zu verwenden, eine Bildqualität, die ohne weiteres mithalten kann mit einem Negativformat von 13, 18 oder 9 mal 12 Zentimeter.
Sie zeigen ja in der Ausstellung auch Bilder von Landschaften, die einen entschleunigen. Die Ausstellung heißt ja auch Stille Weiten. Und die Bilder, ich konnte mir die jetzt nicht im Original angucken, sondern nur aus der Ferne, digital. Aber die strahlen so eine Ruhe aus. Also man sieht Spiegelungen des Lichts oder Nebel in der Landschaft. Trotzdem habe ich mich gefragt, wie erreichen Sie eigentlich diesen Effekt der Entschleunigung?
Ja, richtig ist, wie eingangs erwähnt, es sind ja Bildkonstruktionen, indem ich bewusst vieles weglasse, um mal einen Begriff einzuführen, lyrischen Minimalismus zu erreichen. Das heißt, die Bilder sind atmosphärisch aufgeladen, verweisen aber immer auf Realität. Und die Ortsangabe, die ich als Titel immer der jeweiligen Aufnahme beifüge, bezeichnet auch für den Betrachter die Möglichkeit, sich selbst an diesen Ort zu begeben.
Das heißt, es unterscheidet Sie dann von Caspar David Friedrich, der ja so verschiedene Orte zu einem zusammengefügt hat und man oft nicht mehr rekonstruieren kann, wo er das Bild gemalt hat.
Ja, das ist richtig, dass man als Maler natürlich auch könnte man digital Bilder zusammenmontieren als Collage, dass man es hinterher nicht mehr erkennt und es nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Aber mir geht es darum, dass alles real ist und dass das Vertraute plötzlich fremdartig erscheint. Sei es über aufsteigenden Nebel, der die Sicht verhüllt, sei es über andere Naturphänomene.
Sie zeigen 32 Fotografien aus den Jahren 1997 bis 2024. Wonach haben Sie ausgewählt?
Ja, man entwickelt ja ein Konzept gemeinsam mit, in dem Falle, der Kuratorin. Und dann überlegt man sich, was ist das für ein Ort? Der Ort ist ein Anbau oder, ja, zeichnen wir es einmal so, ein Gebäude von Richard Meyer, einem amerikanischen Architekten, entworfen. Und der Raum, in dem die Arbeiten zu sehen sind, ursprünglich und immer noch, ist 50 Meter lang, 12 Meter hoch und 15 Meter breit. Weil man natürlich diesen Raum ursprünglich, der Architekt, für Skulpturen gedacht hat, ist man hingegangen und hat für die letzten beiden Ausstellungen drei Räume eingesetzt, Kammern oder Kabinette, wie man es immer bezeichnen will, die aber auch nicht klein sind, sondern groß. Aber das ergab im Grunde genommen die Möglichkeit, einerseits Blickachsen zu haben von 40 Meter Länge und andererseits sich in diese Innenräume zu bewegen. Also es sind drei Räume im Raum entstanden.
Und dafür passend haben Sie dann Ihre Fotos ausgewählt?
Ja, dafür wurden dann die Fotografien ausgesucht, die beziehen sich in gewisser Hinsicht einerseits mit den Brückenbildern, das sind Eisenbahnbrücken, Kastenbrücken, auf den Ort, Bahnhof Rolandseck. Zum anderen Schwerpunkt war die Landschaft, aber hier auch unterschiedliche Werkgruppen, angefangen von Bergbildern über Gletscher, über Wasserspiegelung.
Und eine Besonderheit ist ja auch, dass das renommierte Architekturbüro Sauerbruch-Hatten ein Farbkonzept entwickelt hat. War das Ihre Idee oder die der Kuratorin?
Nein, das war meine Idee. Und zwar ein Freund von mir, ein finnischer Fotograf, Ola Kohlemann, der hatte zwei Ausstellungen, Haus am Waldsee und in Helsinki. Und dort habe ich gesehen, weil er mit den Architekten befreundet ist, dass Sauerbruch-Hatten das Farbkonzept für die Wände entwickelt hat. Und so kam ich auf die Idee, doch höflichst mal anzufragen, ob die beiden, Matthias Sauerbruch, Luise Hatten, sich vorstellen können, die Wände, die eingebauten Räume farbig so zu gestalten. Und sie sind dann zum ersten Mal, haben sie geplant, nicht kräftige Farbakzente zu setzen, sondern mit ganz hellen Pastellfarben, die im Grunde genommen, die wussten also, welche Arbeit an welcher Stelle hängt und sind mit ihrem Farbkonzept auf die Fotografien, die ich dort zeigen wollte an der Wand, eingegangen. Und das haben sie fantastisch gemacht und gelöst.
Sie haben durch Ihre Arbeit schon 6 Kontinente bereist und durch Ihre Kamera betrachtet. Das schaffen ja nicht alle Menschen auf der Welt. Wenn Sie jetzt diese Reisen und diese Eindrücke und diese Bilder, die daraus entstanden sind, rekapitulieren, ist es dann eher etwas Gemeinsames, was Sie überall gefunden haben, oder Unterschiede?
Nein, es ist natürlich so, um jetzt nochmal auf Caspar David Friedrich zu sprechen zu kommen. In die Antarktis bin ich nur gefahren, weil es ein berühmtes Bild gibt von Caspar David Friedrich. Und da habe ich mir gedacht, gut, das Motiv Eisschollen möchte ich auch nochmal einfügen in meinem Kosmos dieser Bilderwelt. Zuvor war ich am Amazonas bzw. Orinoco und dort hat mich mehr oder weniger Humboldt und das Interesse für seine Forschungsreisenden interessiert. Und so bin ich recherchemäßig über Literatur, habe ich mir etwas ausgedacht, aber letzten Endes vor Ort sieht natürlich immer alles ganz anders aus.
Stille Weiten, 32 Fotografien von Axel Hütte, die man jetzt im Abendmuseum in Remagen sehen kann. Und die Ausstellung geht noch bis zum 15. Juni. Danke, Herr Hütte, für das Gespräch.
Ja, recht vielen Dank.
Seitdem die Bundeswehr aus Mali abgezogen ist, gibt es wenig Informationen darüber, was in dem Sahelstaat passiert. Ein Pakt mit den Staaten Niger und Burkina Faso vereint seither die 3 Militärregierungen, die nach Staatsstreichen an die Macht gekommen sind. Diese Staaten wollen eine neue Währung schaffen. Und vor 2 Wochen haben die Regierungen angekündigt, eine 5000 Mann starke gemeinsame Truppe zur Verteidigung gegen Islamisten zu schaffen, von denen alle 3 Länder angegriffen werden. Die Allianz von Mali, Niger und Burkina Faso ist in den vergangenen Tagen auch im Kulturbereich besiegelt worden. In der Stadt Ségou in Mali fand das Ségou Art Festival statt und gleichzeitig eine Woche der Brüderlichkeit der Sahel-Allianz. Die 21. Ausgabe des bedeutenden Kulturfestivals stand unter dem Motto Einheit und Diversität. Über 100 Konzerte, über 100 Ausstellungen und für uns war Martina Zimmermann in Ségou dabei.
Eine Sinfonie für den Frieden mit Rhythmen und Klängen aus allen Teilen des Landes. Die Kreation von Cheikh Tidiane Seck ist einer der Höhepunkte des Konzerts der Diversität. Auf dem Programm stehen auch Tuareg-Bands, urbane Sounds und neotraditionelle Frauengesänge sowie die musikalischen Legenden Malis Amadou und Miriam und Salif Keita. Wir sind frei und erwachen, sagt Salif Keita, bevor er seine goldene Stimme ertönen lässt. Das Publikum auf dem proppenvollen Festivalgelände am Fluss Niger applaudiert begeistert. Das Festival findet unter der Schirmherrschaft von Staatschef General Assimi Goïta statt, der 2025 zum Jahr der Kultur erklärt hat. Insgesamt sind mindestens 20 Minister aus Mali, Niger und Burkina Faso bei den Festivitäten anwesend. Die 3 Kulturminister der Sahel-Allianz unterzeichnen ein Kulturabkommen.
Le moment est venu de travailler ensemble. Now it's time to act together.
Es sei an der Zeit, gemeinsam zu arbeiten, sagt Mamou Dafé, der überall wie ein Rockstar empfangen wird. Dafé hat das Festival gegründet und 20 Jahre lang geleitet. Heute ist er Kulturminister. Kultur sei die Lösung, so der Minister. Kultur schaffe Sinn, Wohlstand und Entwicklung. Kultur schaffe Identität und sei auch Wirtschaftsfaktor. Kultur sei eine Industrie, die entwickelt werden und Armut bekämpfen kann. Die Stadt ist abgesichert durch bewaffnete Militärs, die überall patrouillieren, zum Schutz von Politikern und Prominenten und insgesamt geschätzten 40.000 Festivalbesuchern aus 40 Ländern. In den Straßen von Ségou findet auch eine Messe mit Produkten aus der Region statt. In den Hallen auf dem Festivalgelände zeigen über 100 Kojen Exponate junger Talente und international renommierter Künstler. Zum Teil sind die Werke sehr eindeutig, wie in der Halle der Sahelstaaten im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit. Sie haben das Thema Frieden. Abdulrahman Ouedraogo aus Burkina Faso ist Maler und Gendarm. Er posiert in Uniform vor seinen Gemälden. Eines trägt den Titel Tag des Sieges für die Sahel-Allianz und zeigt einen Soldaten, der beide Arme zum Victory-Zeichen in die Luft wirft, in einer Hand die Waffe, in der anderen eine Fahne der Vereinten Sahelstaaten. Das zeigt, dass der Krieg mit einem Sieg beendet ist. Und darunter sieht man ein Mädchen in den Armen ihres Vaters, das den Soldaten willkommen heißt. Barthélemy Togos Werke werden in der ganzen Welt ausgestellt. Der Kameruner unterstützt das Festival in Ségou seit 6 Jahren. Zur hiesigen Ausgabe brachte er eine Serie von Münzen im Großformat mit, eine afrikanische Währung mit afrikanischen Helden. Nelson Mandela, Thomas Sankara und alle Avantgardisten ihrer Zeit. Auf der Rückseite sind Motive von Vegetation, Natur und Ökologie. So sehe er Afrika als Künstler. Er wolle die Vordenker feiern und die Ökologie nicht vergessen. Auch Siri Kiki aus Burkina Faso stellt im Festival Werke zur Verfügung. Eine Skulptur aus modernen Masken und wertvolle Köpfe aus Bronze, die mündlich überliefertes Wissen beinhalten. Er versuche, Vorfahren und Vergangenheit in unsere Zeit zu setzen und die Zukunft zu gestalten, erklärt Siri Kiki. Er sieht die Zukunft Afrikas strahlend, nicht nur die der Sahel-Allianz. Sollten wir dann nicht mehr da sein, meint er, werden unsere Kinder sagen, Afrika hat sich ab dieser Allianz geändert. Kunst, Kultur, Tanz, Mode, Musik. Afrika glänzt in allen Kulturbereichen. Künstler und Intellektuelle kämpfen seit jeher für einen vereinten Kontinent. Die Schirmherrschaft eines Generals und der Militärregierung stellt für die in Ségou Anwesenden kein Problem dar. Es sei ein Festival, das afrikanische Kulturen feiert, sagt Barthélemy Togo. Kein Festival der Forderungen der Sahelstaaten. Nein, dieses Festival solle den Afrikanern verständlich machen, dass sie sich selbst bleiben und an sich selbst glauben können. Dass ihre Kultur und ihre kulturellen Werte gleichgestellt sind mit denen der anderen Völker dieser Welt.
Egal aux autres nations du monde.
Auch in Mali ist das nun offizielle Kulturpolitik.
Martina Zimmermann hat aus Mali berichtet. Und hier geht es jetzt weiter mit der Kulturpresseschau. Die 5. Jahreszeit klopft auch in den Feuilletons an, die Florian Werner für uns gelesen hat.
Noch 3 Wochen bis Karneval. An Rhein und Main kann man den Anbruch der Jeckenzeit offenbar kaum erwarten. Jedenfalls hat sich Paul Ingendey für die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf den Weg nach Köln gemacht, um dort der Sitzung eines Karnevalsvereins beizuwohnen. Er trägt eine grüne Nase, er tanzt Polonaise, er singt Karnevalslieder, denn, so Ingendey, was das Mitsingen betrifft, das lernt man schnell, es handelt sich ja nicht um 12-Tonmusik. Aber dann kommt es, wie es kommen muss. Der innere Feuilletonist meldet sich zu Wort, Bier und Bützchen sind vergessen und Ingendey hebt zu einem ausgedehnten Exkurs über den Literaturtheoretiker Michael Bachtin und sein Konzept des Karnevalesken an. Er schreibt, im Grunde hat Bachtin die Programmschrift für die ganze Show verfasst. In der Renaissance vollzog sich der Wandel in der Auffassung des menschlichen Miteinanders. Hierarchien lösten sich auf, der menschliche Körper wurde als grotesk oder lächerlich wahrgenommen. Und der Karneval, die Bewegung aus dem Volk, hob die Grenzen zwischen dem Verbotenen und dem Erlaubten auf. Im Karneval bekam der Dreck des menschlichen Lebens, geadelt zur Essenz, eine Bühne. Ebenfalls eine Bühne, diesmal im eigentlichen Wortsinn, soll die Hansestadt Hamburg bekommen. Dort will der Unternehmer und Multimilliardär Klaus-Michael Kühne nämlich ein neues Opernhaus bauen. Quatsch, keine Opern, verschenk eine, fasst Manuel Brug in der Welt das Ansinnen bündig zusammen und schreibt über den 87-jährigen Stifter, fast schon putzig, wie sich Klaus-Michael Kühne auf seine alten Tage nun als Kulturmäzen geriert. Was nicht einmal Ludwig XIV. In seiner absolutistischen Königsgloriole geglückt ist, soll jetzt für Kühne Wirklichkeit werden. Frankreichs historischer Vorzeigeregent ließ zwar eine eigene Opernform kreieren, aber ein Opernhaus gab es zu seinen Lebzeiten im Schloss von Versailles nicht. Dies soll sich nun mit dem angestrebten Neubau in der Hafen City ändern. Aber künstlerische Klasse sei damit noch lange nicht garantiert, gibt Bruck zu bedenken, denn Oper kostet. Und in der ach so tollen Elbphilharmonie lebt man vor allem von Vermietungen an jetzt öfter hier gastierende Spitzenklangkörper. So sind alle Träume von Exzellenz derzeit wohl schäumende Zukunftsfantasien. Immerhin, in Hamburg passiert was. Während in der Hauptstadt Berlin nur visionsarm der Sparhammer trübselig knallend den Bestand dezimiert. Damit die armen Berliner trotzdem was zu lachen haben, wurde dort gerade eine Ausstellung zu Ehren des Comichelden Asterix eröffnet. Andreas Platthaus zeigt sich in der FAZ begeistert. Auch wenn die Schau schmerzhafte Lücken aufweise. Ausgerechnet von dem Band Asterix bei den Goten aus dem Jahr 1963, in dem Asterix zu den tumpen Germanen aufbricht, sind alle Originalzeichnungen verloren. Es ist der einzige Asterix, der auf die jeweils besuchte fremde Kultur mit sarkastischem statt liebevollem Spott blickt. Mein Platthaus. Die Erfahrungen mit der deutschen Besatzung ließen, ebenso wie die Ermordung großer Teile der jüdischen Familie des Asterix-Texters René Goscinny, so kurz nach den Ereignissen noch gar nichts anderes zu. Allerdings hätten selbst die bösen Blicke auf die Goten jenen übervorsichtigen Warnhinweis nicht legitimiert, der nun auf jeder der drei Ausstellungsetagen zu lesen ist. Einzelne Namen und Figuren können als Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gelesen werden. Aber womöglich rechnet man ja mit Besuchern aus Rom, deren antike Vorfahren oft nicht gut wegkommen. Oder mit Wildschweinen, denen bei Asterix bekanntlich ebenfalls übel mitgespielt wird. Aber die tummeln sich zum Glück meist nicht im Museum, sondern eher im nahegelegenen Grunewald.
Florian Werner mit dem Blick in die Feuilletons von morgen. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.